Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.
The party has arrived.
Was meinst du damit, Maus?
Also die Fans einer bestimmten Reality-Show, um die es bei uns heute geht, wissen ganz genau, was ich gemeint habe damit. Ich bin Michael Steingruber.
Und ich bin Doris Prisching. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die popkulturelle Welt der Serien. Michael hat es schon angedeutet, wir sprechen heute über ein Reality-Format. Von dem haben wir uns auch für unseren Einstieg inspirieren lassen. Die Rede ist von Cowlitz und Cowlitz.
Genau, darin gewähren die Cowlitz-Zwillinge von der Band Tokyo Hotel Einblick in ihr Leben zwischen L.A. und Deutschland. Die erste Staffel kam letztes Jahr heraus, war ein voller Erfolg. Auch die zweite Staffel, die es seit kurzem auf Netflix zu sehen gibt, landete sofort auf Platz 1 der österreichischen und deutschen Charts.
Eine, die beide Staffeln mitverfolgt hat und ein großer Fan ist, sitzt bei uns im Studio, Antonia Arbeiter-Raut vom Podcast-Team beim Standard. Hallo, liebe Antonia.
Hallo, hallo.
Ja, hallo Antonia. Ich habe schon angedeutet, das ist eine total erfolgreiche Produktion. Ich persönlich war nie großer Tokyo Hotel Fan, ganz im Gegenteil, aber auch ich bin total begeistert von Cowlitz und Cowlitz. Was glaubst du, macht denn die Faszination aus oder warum ist das so besonders?
Also ich glaube, auf der einen Seite hat es einfach damit zu tun, dass Tokyo Hotel damals, als die so richtig groß waren im deutschsprachigen Raum, schon extrem polarisiert haben. Mhm. Also ich bin halt genau diese Generation, die waren auf der Bravo und Popcorn, als ich halt irgendwie so frühe Teenagerin war. Und man hat Tokyo Hotel geliebt oder gehasst. Mhm. Und das war aber, glaube ich, nicht mal nur bei so ganz Jungen so, sondern die haben einfach voll viel ausgelöst. Bei Menschen haben ja auch extrem viel Hass dann erfahren und waren deshalb dann auch eine Zeit lang komplett weg vom Fenster. Und als die dann irgendwie zurück waren, war man einfach neugierig, was ist aus denen geworden? Wie sind die jetzt so drauf? Und zumindest mir ist es so gegangen, ich war dann total positiv überrascht von diesen irgendwie total konträren, aber schon auch grundsympathischen Kerlen.
Ja, total. Mir geht's genauso. Die sind einfach super sympathisch. Und es ist ja quasi nicht das erste Lebenszeichen, das sie von sich gegeben haben. Sie haben ja mit einem Podcast gestartet. Kann ich
genau. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich den vorher gar nicht so wirklich gehört habe und erst jetzt seit der Netflix-Serie immer wieder mal so reinhöre.
Ja. Reality ist ja nicht unbedingt real. Wie authentisch, Antonia, kommen die beiden rüber?
Ich finde dafür eh extrem authentisch. Also wahrscheinlich hat es auch irgendwie damit zu tun, dass die ihr Leben lang in der Öffentlichkeit quasi schon stehen. Es gibt ja auch Szenen, wo man sieht, dass die schon als Kleinkinder vor der Kamera gestanden sind und dann mit dieser enormen Aufmerksamkeit, die sie halt schon als Teenager erfahren haben. Ich glaube, die können sich quasi keine Privatperson fast mehr leisten. Ich frage mich eher so, gibt es überhaupt noch so Privatversionen von denen? Und das spürt man, finde ich, auch so. Die sind halt einfach so, wie sie sind, weil mehr als 20 Minuten für sich am Tag haben die wahrscheinlich gar nicht mehr.
Ich finde auch, dass die total authentisch rüberkommen, aber ich habe dann doch noch so ein paar Spuren entdeckt von, Antonia, was du ansprichst, dieser privaten Person oder was sie dann vielleicht doch nicht wollen, dass sie mit der Öffentlichkeit teilen. So habe ich eben gehört, Bill soll sehr cholerisch sein, so kommt er gar nicht rüber in der Show. Und auch als sie einen Personal Assistant suchen, hatte ich irgendwie schon so das Gefühl, oh, das ist wahrscheinlich gar nicht so angenehm, mit denen zusammenzuarbeiten und da muss man wahrscheinlich irgendwie seinen Fulltime-Job oder mehr als Fulltime und hat wahrscheinlich auch wenig Zeit für sein Privatleben mehr, wenn man sich um die beiden kümmern muss. Und halt auch diese total konträre Gegenüberstellung, der exaltierte Bill und dann der vernünftige Tom, das kommt mir dann schon ein bisschen konstruiert vor, aber eh klar, es ist halt ein Fernsehformat oder wie seht ihr das?
Ja, sie sind halt wirklich so Yin und Yang, also ja. Wenn man sich allein die Outfits anschaut, so Tom immer in dem Flanellhelm, das ausschaut, als hätte er es irgendwie gerade aus dem Kofferraum unter so einem Werkzeugkasten noch rausgezogen. Und Bill, der einfach wie jeden Tag wie der Paradiesvogel schlechthin auch perfekt gestylt ist. Das ist bestimmt hier und da ein bisschen überspitzt. Und das ist ja irgendwie auch der Fun-Faktor dran. Das würde ich nicht anders wollen. Da lasse ich mich gerne ein bisschen poolen.
Ich glaube auch, es funktioniert über dieses Spannungsverhältnis, ne? Das da entsteht. Sozusagen der eine ist so und der andere ist so, so wie du sagst, Yin und Yang. Ne?
Und ich finde auch so die authentischsten Stücke, wo man sich denkt, okay, jetzt so könnte man sich vorstellen, sind die vielleicht auch wirklich, auch wenn die Kameras weg sind. Das ist eh, wenn sie dann mitunter mal sich nicht ganz einig sind. Es gibt ja eine Szene, wo sie so über Toms Flugangst zu streiten beginnen.
Genau, ja.
Und die fand ich interessant, weil da hat man, wie du sagst, so ein bisschen dieses Cholerische, vielleicht auch ein bisschen Egozentrische. Bei Bill kam dann irgendwie besser raus, dann sowas Starres und Unbewegliches bei Tom. Da gab es schon Szenen, wo man gemerkt hat, okay, da kommt jetzt vielleicht noch mehr raus als diese ja halt schon sehr auf Hochglanz polierte Rolle, die sie dann wahrscheinlich auch spielen.
Für alle, die die Folge nicht im Kopf haben, es geht darum, dass sie die Tour von Tokyo Hotel in Lateinamerika planen und Tom möchte nicht mit dieser Boeing 737 Max oder die da vor einem Jahr so oft abgestürzt ist, fliegen, und das hätte irgendwie den totalen Umweg bedeutet, und so entstand dann dieser Streit. Aber ich finde auch, das hat sie noch sympathischer gemacht, diese Fassade mal fallen zu lassen.
Ja. Und ich habe viel Empathie für Flugangst und bin dann immer Team Tom und denke mir so, Bill, der riskiert da sein Leben und stellt sich seine Angst. Sei mal ein bisschen einfühlsam mit deinem Bruder.
Ja, apropos einfühlsam, wir wollen ja in dieser Podcast-Folge auch ein bisschen klären, was kann man denn von Kaulitz und Kaulitz lernen? Und da möchte ich irgendwie den Umgang unter den Zwillingen und auch innerhalb der Band ansprechen. Stichwort Maus. Wie würdest denn du die zwischenmenschlichen Beziehungen beschreiben, Antonia?
Also auf der einen Seite wäre ich extrem gern mit Tom und Bill, vor allem mit Bill auch befreundet, weil sie extrem witzig wirken, ihre Partys großartig. Gleichzeitig gibt es ja dann auch diese Folge, wo sie den Junggesellenabschied für Georg, also
genau,
ihren,
ja.
Ist es ihr Bassist?
Bassist, ja.
Genau, den sie da irgendwie in Wyoming feiern und man das Gefühl hat, sie haben den größten Spaß dran und er tut einem teilweise fast ein bisschen leid, wenn sie vergessen, dass er seit 8 Jahren Vegetarier ist und ihm irgendwie das Steak servieren oder keine Ahnung, ihn dann zum Ausreiten verdonnern und man ist, er nicht so glücklich ausschaut in seinem Sattel. Aber sie wirken irgendwie schon sehr, sehr wertschätzend und liebevoll mit ihrem Umfeld und auch dieses Kosewort Maus, mit dem sie sich immer ansprechen und wie sie dann irgendwie doch auch ihre Freundinnen und Freunde sehr, sehr hochhalten, das finde ich eigentlich schön. Und gerade in Zeiten, in denen man so von Gen Z, die sich ständig irgendwie nur noch Me-Time gönnen will und whatever, ist natürlich auch ein bisschen überspitzt, aber da sind diese doch gut gepflegten, auch freundschaftlichen Beziehungen, finde ich schon was Cooles.
Ja, und ich finde, es ist so eine nicht toxische Männlichkeit, die da
ja
an den Tag gelegt wird in dieser Band, kommt mir vor. Also das wirkt nicht so dudig, sondern ja, die sind einfach irgendwie cool drauf, kommt mir vor. Ich wäre auch gerne mit ihnen befreundet.
Und es wirkt aber trotzdem nicht irgendwie performativ,
ja,
nicht toxisch so, sondern das sind dann schon auch irgendwie mal Szenen und Aussagen dabei, wo man sich denkt, ja gut, also da könnte man jetzt irgendwie so als Political Correctness Polizei unter Anführungszeichen sich irgendwie auch aufregen, aber es wirkt halt einfach nicht problematisch, es wirkt einfach sympathisch und liebevoll und authentisch auf freundschaftlicher Ebene.
Was ich glaube, ist, was den Erfolg auch ausmacht, das ist einfach gut gemacht, oder? Wie, Antonia, würdest du jetzt sozusagen diese Machart beschreiben? Also jetzt rein aus dramaturgischer Sicht, ja, welche Themen werden behandelt? Was nimmt man sich vor? Was hat man sich überlegt vorher? Was glaubst du, was da die prägenden Themen waren? Oder gibt es da eine Frage?
Ich habe dann überlegt, ich fand es zum Beispiel sehr lustig, dass sie im Grunde die Tour in einer Folge abgehandelt haben, dann irgendwann zum Schluss. Und dann gibt es aber eine ganze Folge, die so zur Hälfte 2 Stunden Benimmkurs thematisiert.
Stimmt, ja.
Also es ist teilweise recht random, auch mit Rückblicken. Auf einmal gehen wir 3 Monate zurück, wo sie da und dort in Mexiko waren für ein Tequila-Tasting in der Bürozentrale irgendwo in Deutschland. Also das war teilweise recht wild zusammengestückelt und viel herumgesprungen.
Ja, das war die Promotion für ihren Tequila.
Genau. Das war so ein bisschen random, aber gleichzeitig halt schon auch sehr gut durchüberlegt und halt wirklich anhand von ihren Beziehungen und ihrem Auf und Ab eigentlich. Also da wird jetzt keine Timeline der Band erzählt oder kein Jahr irgendwie stringent durch, sondern man wollte, glaube ich, so eine Erzählkurve vor allem anhand von Bills Entwicklung eigentlich, auch so auf so dieser romantischen Ebene, weil er ja sehr irgendwie auf der Suche nach der Liebe ist.
Genau.
Das wurde irgendwie so ein bisschen als die Erzählkurve verwendet und das fand ich eigentlich sympathisch und sehr unterhaltsam gemacht.
Aber handwerklich dann auch wohl gut gemacht, nicht? Wenn man sagt, also die springen da herum und so, dann muss ja der Schnitt ein Wahnsinn gewesen sein eigentlich, oder? Kann man sich gar nicht vorstellen, ne?
Das ist auch was, also es gibt ja durchaus im deutschen Fernsehen einige Serien, die gern so ein bisschen die Kardashians auf deutschsprachiger Raum wären. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Einzige, was wirklich drankommt. Es sind natürlich nicht die Kardashians, aber halt vom Produktionsniveau her schon am ehesten vergleichbar.
Stichwort Reality ist nicht gleich real. Doris, ich weiß, es gibt ein Element, ein dramaturgisches, das dir da besonders als Qualitätsmerkmal aufgefallen ist.
Absolut. Also ganz viele Reality-Shows, und das nervt mich wahnsinnig, ist der Off-Kommentar. Es ist immer irgendwo das, mir zu erklären, was ich jetzt gerade nicht sehe, weil man es nicht schafft, es darzustellen durch die Bilder. Und da hebt sich Kaulitz und Kaulitz natürlich total ab, ja, weil ich kriege da die Bilder und daraus entsteht die Erzählung. Und so muss man das machen, ja, weil so ist auch der Reality-Effekt einfach. Weil der Off-Kommentar zeigt mir das, was nicht real ist, das erzählt er mir. Und insofern, also eben von dem her, finde ich, ist Kaulitz und Kaulitz ein sehr, sehr cooles Gegenbeispiel und eine große Kunst, finde ich dann letztlich auch. Ja.
Ich finde, sie schaffen es halt dadurch, dass es Musiker sind, auch immer wieder so ein bisschen Band-Doku-Vibes reinzubringen. Ja. Wenn es dann die dramatischen Momente gibt, kann das Konzert stattfinden oder nicht? Oder der eine Technik-Fuzzi fällt kurz vor der großen Show aus. Das sind dann halt nochmal so Elemente, die ein bisschen über der Champagner für die große Housewarming-Party wurde nicht geliefert rausgehen. Also da kommt hier vielleicht ab und zu noch ein bisschen ein anderes Element rein, das dem Ganzen wieder angenehme Würze gibt, würde ich jetzt mal sagen.
Wir haben über Beziehungen gesprochen. Bill zeigt sich auch verletzlich in der Doku-Serie. Er beschreibt seine Erfahrungen als schwuler Mann in Sachen Liebe. Antonia, was gibt es dazu zu sagen?
Also ich habe extrem heftige Antipathien für Mark Eggers entwickelt jetzt.
Nicht nur, weil das müssen wir erklären, wer das ist.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, nicht nur, weil seine Musik kriminell schlecht ist. Nein, er ist einer der Ballermann-Stars, so, der halt auf Mallorca im Bierkönig und was weiß ich wo seine Hits performt und eigentlich, glaube ich, vor Kaulitz und Kaulitz in der queeren Bubble auch gar nicht geoutet war.
Genau, ja.
Der dann eigentlich erst über Staffel 1 mit einem Oktoberfestbesuch mit Bill geoutet wurde und die beiden haben danach wohl so eine On-Off-Beziehung gehabt. Und genau, Mark ist ein Schlawiner, würde ich mal sagen.
Ja, in Staffel 2 wirkt sie dann so, als wären sie wirklich FZ-fix zusammen, aber ich glaube, das ist auch schon wieder Schnee von gestern, oder?
Genau, Anfang der Staffel sind sie ja noch getrennt und Bill baut sich seinen Trennungspool und ist so auf super Overspending, Shopping ohne Ende, Self-Care.
Shop the pain away.
Genau.
Wie man es halt so macht.
Ja. Aber wir haben noch nicht einen Pool gebaut nach einer Trennung. Genau.
Also schön gerade raus. Und dann wandeln sie wieder an und gegen Ende der Show gibt es dann ja den großen Schock, weil Mark dann irgendwie 6 Stunden, vor er mit Bill auf Tour gehen sollte, doch nicht auftaucht. Und also da habe ich vielleicht schon mal laut den Fernseher angeflucht.
Und Schlawiner ist auch noch freundlich gesagt von dir. Du hast jetzt wirklich ein nettes Wort verwendet. Du meinst eigentlich anders.
Ich würde es anders sagen. Mein Fernseher hat was anderes bekommen.
Aber das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass man sich da auch so zeigt, diese verletzliche Seite und wirklich so tiefe Einblicke gibt. Er spricht ja auch über seine Erfahrungen bezüglich seiner sexuellen Identität und wie das Thema Outing auch war. War das auch was, was ihn sympathisch macht?
Total. Und ich fand es halt auch in der ersten Staffel ja schon extrem bewegend zu hören, wie er einfach darunter gelitten hat, als Frontmann dieser Teenie-Band in den späten 2000ern halt sich einfach nicht outen zu dürfen, über Jahre und Jahrzehnte. Und wie er dann auch zum Beispiel bei diesem Junggesellenabschied, als sie so über eben Beziehungen und Ehe sprechen, wirklich dafür einstehen muss, dass er andere Beziehungserfahrungen macht als seine heterosexuellen Bandkollegen.
Genau, weil die auch gesagt haben, sie mussten ja alle Single sein und durften nicht zu ihren Beziehungen stehen und haben nicht verstanden, dass das nochmal ein anderes Level hat bei Bill.
Komplett. Und ich finde es da schon auch mutig, weil er sich damit ja nach wie vor total viel Hass und was weiß ich was abholt. Und dass er da jetzt dafür einfach einsteht, weil er sich ja auch die Kritik dafür immer noch anhören muss, dass er quasi damals nicht diese outstanding Figure für die Queer Community sein wollte. Mhm. Also er kriegt ja irgendwie Druck von beiden Seiten auch ab.
Das stimmt, ja.
Und das finde ich mutig und cool und dann auch wieder recht authentisch dargestellt, dass er diese Kämpfe ja auch im Freundeskreis und im Bekanntenkreis irgendwie führen muss.
Ja, es war wirklich auch ein interessantes oder wichtiges Thema, das da angesprochen wird, vor allem für queere Menschen. Antonia, du hast vorhin schon gesagt, früher hat man entweder Tokyo Hotel geliebt oder gehasst. Und auch Bill hat mit seinem androgynen Look ganz viele Anfeindungen bekommen. Und eben diese ganze Kritik und dieses übergriffige Verhalten ist ja auch Grund dafür, dass die zwei überhaupt in den USA leben. Kannst du uns das kurz nacherzählen?
Ja, soweit ich das mitbekommen habe, sind die ja als diese deutsche, nicht Boygroup, weil dafür waren sie ja irgendwie dann musikalisch wieder nicht so passend, aber die sind ja auf der einen Seite von Groupies verfolgt worden, bis zum geht nicht mehr, und auf der anderen Seite halt auch so angefeindet, eben durchaus auch, weil eben Bill diese queeren Vibes irgendwie hatte und sie halt da so nicht ganz reingepasst haben in die Schablonen, die man, glaube ich, gern für so Teenie-Stars gerade irgendwie ausgefüllt sieht. Und sie haben dann halt irgendwann für sich entschieden, ja, okay, wir haben im deutschsprachigen Raum irgendwie eh alles erreicht und die wollen uns ja auch alle nur fallen sehen im Grunde. Wir probieren es in den USA und haben da dann schon, glaube ich, nochmal ziemlich von Null angefangen auch und sich da echt eine große Karriere aufgebaut.
Mir kommt so vor, sie sind ein bisschen geflohen nach L.A.,
ja,
wo
genau.
Sie eben dann wieder, wo sie niemand kennt, unter Anführungszeichen, und sie, keine Ahnung, in den Supermarkt, ich weiß nicht, ob sie in den Supermarkt gehen, muss wahrscheinlich auch Personal Assistant machen, aber wo sie halt ein normaleres, unter Anführungszeichen, Leben führen können als in Deutschland und nicht an jeder Ecke ein Fan steht oder sie gestalkt werden.
Vor allem können sie ja dort ihren Reichtum auch recht offen zeigen, fällt dort wahrscheinlich gar nicht auf. Hätten sie das auch in Deutschland so leben können?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass in L.A. wahrscheinlich sowieso reich und berühmt sein so unspektakulär wie sonst nirgends möglich ist. Okay. Weil die Leute halt wahrscheinlich sagen so, ja, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, daneben wohnt irgendwie Tom Cruise. Also da ist klar, wo die Paparazzi hinschauen. Und was weiß ich was, am Zürcher See in der Schweiz oder so kann man wahrscheinlich auch gut seinen Reichtum sich irgendwie vor die Haustür stellen und wird dafür nicht geschämt. Aber ja, in Magdeburg wäre es wahrscheinlich schwerer gewesen für die beiden.
Ja, kulturelle Unterschiede, oder?
Ja.
Also da in den USA wird das fast gefeiert, oder? Wenn du das halt auch you selbst
hustled.
Erarbeitet hast.
You hustled und du kannst, wenn du dir die fette Rolex leisten kannst, dann wirst du wahrscheinlich vom Tankwart dafür irgendwie noch gefeiert, weil der sich denkt, so ja, ich muss nur noch genügend Autos voll tanken, so 7 Millionen Jahre lang und dann bin ich auch so erfolgreich. Und in Deutschland kommt dann vielleicht doch beim einen oder anderen die Idee raus, dass es für die Gesamtgesellschaft eventuell besser wäre, die dann doch mal zu besteuern.
Wie wäre es, wenn Kaulitz und Kaulitz sich in Österreich niedergelassen hätten?
Ich glaube, sehr viel wahrscheinlich wenig.
Kitzbühel, ja.
Also sehr viel langweiliger wäre es, glaube ich, auch.
Aber wir hätten eine größere Chance, Antonia, dass wir uns mit Ihnen anfreunden.
Ja, bitte kommt nach Österreich. Wir geben euch auch einen Podcast.
Weiß man was über die Motive, warum Sie diese Reality-Show gemacht haben, die zwei? Was waren Erwartungen oder weiß man nichts?
Mir kommt vor, es ist so eine logische Weiterführung des Podcasts irgendwie, also dass sie eben Einblicke in ihr Leben in L.A. geben. Und es gab auch mal eine Dokumentation über Tokyo Hotel, die war recht witzig aufgebaut, weil da waren eben auf der einen Seite die Kaulitz-Zwillinge, die irgendwie dieses Leben der Superreichen in den USA führen. Und dann Georg und Gustav, die halt irgendwie so diese Normalos geblieben sind und da in Magdeburg noch immer oder ich weiß nicht wo in Deutschland halt so dieses klassische gesellschaftliche Leben halt führen mit Frau und Kind.
Mhm, lustig.
Zum Thema Reichtum der Kaulitz-Zwillinge finde ich das ja sehr interessant, dass die Neiddebatte da gar nicht so sehr aufkommt und man jetzt nicht irgendwie Eat the Rich-Gedanken hat bei den Zweien. Sie schaffen es auch trotz ein bisschen problematischer Aussagen. Ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, wo er das gesagt hat. Bill meinte mal, ach, 1 Million, das ist ja gar nicht so viel. Aber trotzdem schaffen die das irgendwie sympathisch zu bleiben, im Gegensatz zu Heidi Klum, die ja irgendwie in ähnlichen finanziellen Sphären schwebt und auch Auftritte in der Doku-Serie hat, aber jetzt nicht so sympathisch rüberkommt in meiner Wahrnehmung. Was glaubt ihr, woran liegt das?
Wobei ich sagen muss, dass Heidi Klum, glaube ich, nicht deshalb nicht sympathisch rüberkommt, weil sie ihren Reichtum falsch darstellt oder so.
Sondern?
Also was mir halt ganz stark aufgefallen ist, ist, dass es ja quasi eigentlich nur eine Einstellung von ihr gibt. In diesem überbelichteten, extrem glatt gebügelten Setting. Und da kann man ja irgendwie auch nicht besonders einnehmend wirken. Also ich verstehe es eh, dass sie ihre Marke halt auch extrem schützen muss und als Frau mit irgendwie jetzt dann doch in den mittleren Jahren und Model, der ja auch ganz anders bewertet wird und das halt, glaube ich, ein bisschen umgehen will durch diese extrem kontrollierte Darstellung, wo sie ja wahrscheinlich jede Einstellung abnehmen wird. Mhm. Es ist aber halt auch schwierig, dann mit diesen sich sehr authentisch gebenden Zwillingen irgendwie in Kontrast zu sein.
Das klafft total auseinander, ja.
Ich habe mich da immer wieder so auch versucht, selber ein bisschen zu korrigieren, weil ich mir dann gedacht habe, warum ist sie mir so unsympathisch? Warum triggert sie irgendwie was in mir? Und ich will ja gleichzeitig eigentlich nicht die einzige Frau, die irgendwie in dieser Serie so relativ prominent in Erscheinung tritt, abseits der Mutter, so schlecht finden oder so.
Ja, sie versuchte dann auch so fast gewollt irgendwie authentisch zu sein oder hinter die Fassade blicken zu lassen, wenn sie dann auch so sexuelle Anspielungen macht oder irgendwie Anspielungen über ihr Sexleben. Aber das macht es nur schlimmer. Du spürst, es ist immer diese Wand oben und eigentlich ist sie eben diese kontrollierte Frau.
Ja, diese Beziehung zwischen den beiden, die kommt jetzt irgendwie nicht so extrem angenehm.
Ja.
Also die beiden in ihrem Auftreten, keine Ahnung, ich glaube, da würde ich lieber noch mit Bill und Mark Eggers am Ballermann feiern gehen, als mit den beiden ein Barbecue zu haben.
Aber ich finde es als Phänomen wahnsinnig spannend, ja, weil das irgendwo auch und in dem Sinn dann auch in gewisser Weise authentisch von Seiten Heidi Klums, weil natürlich wird die das alles abnehmen. Ja. Was für eine Art der Selbstwahrnehmung ist das? Ja? Und wie will man nach außen erscheinen? Ja? Ich kann mich erinnern, bei Madonna war das zum Beispiel auch immer ein Thema. Ja? Also die alle Bilder und alles kontrolliert hat, ja, und du denkst da dann im Endeffekt ab einem gewissen Zeitpunkt, ja, das ist schrecklich, ja, was ich da zu sehen kriege, ja, und für sie ist es aber die totale Kontrolle und sie will so aussehen und sie will so erscheinen. Ich finde das eben als gerade als Phänomen des Startums sozusagen, ja, finde ich es wahnsinnig spannend, ja.
Ja, es ist natürlich irgendwie alle, die sich selbst zur Marke machen, versteht man, dass es diese Message Control gibt, aber es wird halt dann irgendwie verliert an Seele oder eben an Anknüpffähigkeit.
Man hat irgendwas verloren. Irgendwas ist da verloren gegangen. In der Serie wird Tom als finanzielle Stimme der Vernunft gezeichnet.
Ist auch leicht, so dazustehen neben Bill.
Ja. Ja, während Bill das Geld mit vollen Händen ausgibt. Und auch in Sachen Mode sind die beiden recht unterschiedlich. Wie würdest du denn ihren Stil beschreiben?
Puh, also Tom schaut irgendwie so, Bill beschreibt ihn immer ganz gut, so er ist immer 7 Jahre hinterher stilistisch und ist halt mehr so der, Tom ist so der Holzfäller-Typ, eben im Flanellhemd mit den abgetragenen Jeans und wirkt so, als hätte er sich eigentlich selten mal aktiv Gedanken darüber gemacht, was er sich jetzt anzieht. Und Bill ist halt schon so der Typ, der sich dann die schweinchenrosa Overknee-Stülpenboots für mehrere tausend oder wahrscheinlich zigtausend Dollar
Rick Owens
bestellt und sich darüber halt auch extrem freut und definiert. Also bei dem ist es halt irgendwie schon ein großer Teil seiner Persönlichkeit auch, dieses modische und sehr irgendwie exzentrische Aussehen. Ich finde es extrem cool. Also ich habe mir da immer wieder gedacht, eigentlich schön zu sehen, wie viel er da irgendwie auch davon zehrt.
Wobei auch bei Tom, wenn man genau hinschaut, sieht man, da gibt es so eine Hose mit Falten und das ist Issey-Miyake, also auch sehr teuer, aber es ist halt sehr, ja, ein Understatement, würde ich sagen, im Gegensatz zu Bills.
Da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Da muss man dann schon das Auge haben, wenn man die beiden nebeneinander sieht, überhaupt noch zu Tom zu schauen.
Stimmt.
Ja, der Michael weiß, wo
ja,
er hinschaut.
Berufskrankheit.
Berufskrankheit, ja.
Ja, bei all den positiven Dingen, die es über Kaulitz und Kaulitz zu sagen gibt, möchte ich aber auch einen negativen Aspekt ansprechen. Es wird sehr viel Alkohol getrunken in der Serie, auch darüber gescherzt und dann gibt es auch so Szenen, wo ein Kater mit ein paar Gläsern Champagner unter Anführungszeichen bekämpft wird. Verherrlicht die Serie problematischen Alkoholkonsum?
Also mir ist es auch immer wieder aufgefallen, dass sie schon irgendwie ständig ein Glas in der Hand halten. Auf der einen Seite trinken es wahrscheinlich wirklich mehr als die WHO empfiehlt. Ich glaube, das kann man einfach festhalten.
Somit werden sie in Österreich doch wieder gut aufgehoben.
Genau. Der ist die Frage, wie sehr man das irgendwie judgen sollte. Was halt auch auffällt, es werden halt auch viele Anlässe gezeigt, bei denen viel getrunken wird. Irgendwie ihr 35. Geburtstag spielt eine große Rolle. Der Junggesellenabschied von Georg ist prominent dabei. Sie sind auf Urlaub. Sie sind ja doch irgendwie auch Rockstars. Da wird zwar heute, glaube ich, auch anders zu Alkohol und Substanzen gestanden als vielleicht in den 70ern oder ganz bestimmt sogar. Aber dass da halt Backstage auch irgendwie Bier im Kühlschrank steht und so, ja, das gehört halt, glaube ich, schon noch dazu. Ich habe mir dann gedacht, was ich ihnen zumindest glaube, ist, dass sie jetzt sonst, was andere Substanzen angeht, jetzt vielleicht nicht so die gefährdeten Menschen sind oder zumindest das noch verhältnismäßig im Griff haben. I don't know. Da hatte man zumindest das Gefühl, dass jetzt nicht allzu viel, also sie wurden zumindest nie irgendwie auf Rehab geschickt während der Folgen. Nicht. Und das ist ja auch schon was.
Vielleicht kommt das noch.
Vielleicht kommt das noch. Wir werden sehen, weil dass es eine dritte Staffel geben wird, ist schon fix. Was wünschst du dir davon, von der dritten Staffel?
Ich will einfach nur, dass Bill glücklich wird.
Ja.
Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Und ich will, dass Mark Eggers auf eine Polarkreuzfahrt geschickt wird, als Alleinunterhalter und ganz schlimm seekrank wird.
Okay.
Und Heidi Klum ungeschminkt.
Ich will Heidi Klum ungeschminkt, dass sie zum nächsten Survival-Training, wie es in einer Folge war, mitkommt. Das würde ich mir wünschen.
Ja, das würde ich auch anschauen.
Ohne Beleuchtung.
Ohne diese Breitstrahler.
Und ohne 10.000 Fake Lashes auf den Augen.
Und ich wünsche mir, dass der österreichische Personal Assistant mehr Screentime bekommt.
Ja, den haben sie dann gefunden. Wie er heißt, habe ich mir
Daniel, glaube ich.
Ja. Stimmt, ja, der ist lustig. Da gibt es Potenzial.
Weil er hat die meiste Zeit irgendwie so reagiert, wie ich, glaube ich, reagieren würde. Wenn die beiden.
Alles klar, Daniel ist ein Fall für Serienreif, würde ich sagen damit. Das ist unser Vorhaben und unser Wunsch. Daniel möge nicht deinen Platz einnehmen, Antonia, du bist unersetzbar. Aber
ich hoffe, dass Daniel noch nicht zu viele NDAs unterschrieben hat und wirklich
herkommt. Ja, du, aber zur Not nehmen wir auch die Kaulitz-Zwillinge, oder?
Natürlich, natürlich. Also beim nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer, Kaulitz und Kaulitz mit Kaulitz und Kaulitz bei Serienreif. Das war's schon wieder. Vielen lieben Dank, liebe Antonia, für deine tolle Expertise.
Hat sich doch gelohnt, diese 17 Stunden in mich rein zu binge-watchen.
Ja, und wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine knackige 5-Sterne-Bewertung, damit ihr keine Folge verpasst. Abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Bye, bye.
Ciao.
Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.